Willkommen zurück in Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt steigen wir ein in das achte Kapitel. Es ist überschrieben mit Pilgerseelen und demütige Herzen. Wer die Entwicklung des biblischen Glaubens aus der Sicht der Propheten und Verfasser der Bibel beschreibt, misst einem kleinen Teil des Gottesvolkes eine herausgehobene Bedeutung bei, nämlich seinen Führern, seinen herausragenden Männern und Frauen, das heißt seiner geistlichen Elite. Nicht, dass das Volk als Ganzes in den biblischen Berichten nicht vorkäme. Im Gegenteil, es ist auf jeder Seite gegenwärtig, und zwar als einer der beiden Hauptakteure der Heilsgeschichte, als gegenüber des Pilgergottes. Darüber hinaus erzählt die Heilige Schrift von vielen verschiedenen Gestalten, von Reichen und Armen, Frommen und Gottlosen, Juden und Nichtjuden. Für jeden ist Platz. Und doch werden all diese Personen vom Standpunkt des Verfassers oder Propheten aus beschrieben, der rückschauend fast immer weiter sieht, als es die Handelnden selbst erfassen konnten. In der Selbstbetrachtung erscheinen die Unzulänglichkeiten nie so schwerwiegend und die Hoffnungen nie so rein wie in der Rückschau dessen, dem Gott die Augen geöffnet und erleuchtet hat. So stellt sich die Frage, was für einen Glauben hat das gewöhnliche Volk, die schweigende Mehrheit, diejenigen, die niemals in der Öffentlichkeit vor ihren Zeitgenossen sprechen? Die Frage nach dem Glauben des Volkes wird in den Jahrhunderten nach dem Exil besonders wichtig. Man kann sagen, dass der Schwerpunkt des biblischen Glaubens sich in diesen Jahren von den verschiedenen Eliten zu den einfachen Gläubigen hin verschob. Dem Königreich Israel war die Religionsgemeinschaft des frühen Judentums gefolgt, die sich auf die Tora und die liturgische Anbetung stützte. In dieser Zeit der persönlichen Frömmigkeit war der Glaube ohnehin Sache eines jeden Einzelnen. Es ist kein Zufall, dass die Verfasser der Bücher, die zuletzt in den biblischen Kanon eingingen, alle anonym blieben oder Pseudonyme führten, so wie Daniel, Baruch, Weisheit, Kohelet. Wenn in dieser Zeit Persönlichkeiten von der Größe eines David oder Jesaja fehlen, ist zu vermuten, dass die historische Situation solche hervorragenden Leute nicht brauchte. Als die Verfolgung des Antiochus des vierten Epiphanes auf dem Höhepunkt war und die jüdische Gemeinde in der Gefahr stand, ihre Identität, ja sogar ihre Existenz zu verlieren, kam die rettende Hilfe nicht von den Führern des Volkes in Jerusalem, sondern aus einer kleinen Provinzstadt, und sie war auch nicht das Werk einer Einzelperson, sondern einer ganzen Familie. Vereinfacht gesagt, ist diese letzte Periode vor Christus vor allem eine Zeit der Erwiderung des Rufes Gottes und der Verinnerlichung der göttlichen Botschaft. Natürlich waren schon seit der Zeit Abrahams Ruf und Erwiderung wie die beiden Seiten ein und derselben Münze nicht voneinander zu trennen. Jedoch enthält diese Vereinfachung eine tiefe Wahrheit. Mit der Endfassung der meisten Schriften des Alten Testaments um das Jahr 300 vor Christus wurden die Hauptlinien der Offenbarung festgehalten. Von da an war man nicht mehr in erster Linie bestrebt, ihrem Inhalt etwas hinzuzufügen, sondern sie zu erläutern und dem Volk nahezubringen, was durch die Arbeit der Schriftgelehrten und Weisheitslehrer geschah. Sie versenkten sich in die Lehren der Tora durch die Anbetung in den Synagogen und vor allem im Tempel von Jerusalem. Von diesem Prozess der Verinnerlichung besitzen wir ein wunderbares Zeugnis. Die für die Liturgie im zweiten Tempel herausgegebene Sammlung von Lobliedern, nämlich das Buch der Psalmen, wie wir es heute in unserer Bibel finden. Nicht alle diese Hymnen sind in der Zeit nach dem Exil geschrieben worden. Im Gegenteil. Obwohl das Datieren äußerst schwierig und hypothetisch ist, sind die meisten Theologen davon überzeugt, dass zahlreiche Psalmen vor dem Exil geschrieben wurden und manche höchstwahrscheinlich bis in die Zeit des Königs David selbst zurückgehen, den die Tradition als Autor des Psalters ansieht. Allerdings unterliegen liturgische Lieder durch den ständigen Gebrauch im Gottesdienst einer Art natürlichem Auswahlprozess. Entsprechen sie nicht mehr den Bedürfnissen der Zeit, dann werden sie überarbeitet oder es treten neue Lieder an ihre Stelle. In der Auswahl für die Liturgie des nachexilischen Tempels können wir also einen relativ wirklichkeitsgetreuen Spiegel der Bedürfnisse der Gläubigen in jener Zeit finden. Wir sehen, wie die Lebensader des geistlichen Erbes Israels die Herzen des Volkes erreichte und allmählich umwandelte und so das Gegenüber formte, das Gott sich gewünscht hatte. Wir sollten uns nicht von der Polemik einer späteren Zeit beirren lassen, denn bei denjenigen, deren Leben in der Tora verwurzelt war, begannen sich die Hoffnungen von Jeremia und Ezechiel hinsichtlich eines neuen Bundes zu erfüllen, dessen Gebote direkt in das menschliche Herz geschrieben sein sollten. Die Psalmen sind sozusagen eine Wiederholung der biblischen Botschaft von der anderen Seite aus, nämlich von der Seite des Menschen, der antwortet, bittet und empfängt. Aber das lässt uns zusätzlich, wie bei einem Fotonegativ, die rettende, rufende und gebende Seite Gottes erkennen. Das, was wir den Pilgerglauben nennen, ist im Psalter in einer großen Vielfalt an Bildern und Ausdrucksformen vorhanden. Wer beim Singen der Psalmen auch nur gelegentlich auf die Bedeutung der Worte achtete, dem mussten sich geradezu die Wertvorstellungen des hoffnungsvollen Vertrauens und der Offenheit gegen Gott, aber auch die Fragwürdigkeiten aller rein menschlichen Sicherheiten erschließen. Und das war die Spannweite, in der Abraham sich auf den Weg machte, im Gehorsam gegen einen Ruf, der ihn über all das hinausführte, was er bis dahin kennengelernt hatte. Das war jetzt die erste Episode des 8. Kapitels. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten und bleibe behütet.